So, es gibt noch ein Gemurmel im Saal. Sie sprechen miteinander. Vielleicht schauen Sie, dass Sie gleich zum Ende kommen. Es gibt einige Kollegen, die jetzt hier im Saal mit Mikrofonen unterwegs sind. Also geben Sie uns ein Zeichen, wenn Sie etwas fragen, beitragen, diskutieren möchten. Der Vortragende, Professor Titel, ist auch hier. Also dann steht dem nichts mehr im Wege, Sie zu Wort kommen zu lassen mit Ihren Fragen und Anregungen. Genau. Okay. Vielleicht mögen Sie mal eine Resonanz geben, was an Ihren Tischen so, also nicht alles berichten, aber was war so ein Thema? Was würden Sie dem für eine Überschrift geben? Welches Schlagwort passt da oder welche Schlagzeile würden Sie Ihrem Gespräch geben?
Und Öffnung des Begriffs Supervision. Danke.
Okay. Bitte nochmal, gibt es den Wunsch? Sind Sie so freundlich? Und Rita, gehst du nochmal hin?
Wir haben über Kooperationen gesprochen, dass man Supervision nicht isoliert sehen muss, sondern mit allen angrenzenden Partnern wie Organisationsentwicklung, Mediation, Bildungsbemühungen, alle Interventionen, die externen am Arbeitsplatz, muss man als Wirkungsfeld versuchen zu sehen.
Okay, darüber haben Sie an Ihrem Tisch diskutiert.
Ein Aspekt,
ja. Ein Aspekt, okay. Vielleicht hören wir weitere. Da gibt es ein Handzeichen.
Ich habe noch zwei Rückfragen. Das eine ist, Sie beschreiben hier, dass 3% der Beschäftigten einen Arbeitsplatz haben, der den Kriterien guter Arbeit entspricht. Wie viel Prozent sind es, die mindestens 2.000 Euro verdienen? Und welche Beschäftigungsverhältnisse sind in diesen Prozentsatz eingeflossen? Das war eine Frage hier am Tisch. Die zweite Frage, wie viele Arbeitnehmer sind heute gewerkschaftlich organisiert? Ist das konstant? Ist es eher im Abnehmen begriffen?
Da sage ich gleich was zu.
Okay. Also kann gleich beantwortet werden.
Auf die erste Frage nach den Prozentzahlen kann ich nicht antworten. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, müsste ich selbst in der Studie nochmal nachgucken. Ich weiß, dass ungefähr ein Drittel der Arbeitsplätze oder der Arbeitsstellen in Deutschland inzwischen in den Bereich prekäre Arbeit fallen. Das finde ich für unser reiches Land ein Skandal. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es ungefähr 1,5 Millionen Arbeit auf Abruf Menschen gibt. Das heißt, die sozusagen schon Verträge haben mit bestimmten Firmen, aber nicht klar ist, wie viele Stunden die im Monat machen werden, das heißt, was verdienen. Da finde ich 1,5 Millionen eine richtig hohe Zahl. Und diese Art von prekären Arbeitsverhältnissen hat in den letzten 10, 15 Jahren einfach immens zugenommen. Aber das sind so jetzt zwei Zahlen, die ich im Kopf habe. Mit den Gewerkschaftsmitgliedschaften ist ein schwieriges Thema. Es gab sozusagen Anfang des Jahrtausends richtig ein Sinken der Gewerkschaftszugehörigkeit. Das ist wieder am Steigen. Also Gewerkschaften wie die IG Metall und Verdi haben es geschafft, wieder mehr Mitglieder auch zu bekommen. Und ein ähnliches Problem ist auch die Frage, wie viele Betriebsräte gibt es eigentlich? Und man kann, das ist ja gerade, weil Betriebsräte am ehesten diejenigen sind, die in den Betrieben sich um so Fragen wie gute Arbeit kümmern. Und man kann sagen, dass das unter 50% der Beschäftigten in deutschen Arbeitsverhältnissen arbeiten in einem Betrieb mit Betriebsrat. Das sind aber insgesamt nur ungefähr 8% überhaupt der Betriebe. Weil natürlich in den großen Betrieben und den mittleren Betrieben sozusagen es in der Regel Betriebsräte gibt, aber in über 90% derer, die laut Betriebsverfassungsgesetz einen Betriebsrat haben könnten oder sollten, gibt es keinen Betriebsrat. Und das heißt sozusagen, dass da die Arbeitnehmer keine originäre Vertretung ihrer Interessen und Anliegen in den Betrieben haben. Ich glaube, in Österreich ist das noch besser als in Deutschland, aber das, also so viele Zahlen, die mir jetzt gerade im Kopf auch noch sind.
Okay, danke. Ist das für Sie beantwortet? Prima. Gut, dann können wir weiterschauen. Da gibt es noch eine Wortmeldung.
Wir haben uns hier am Tisch unter anderem mal mit der These 3, die Sie formuliert haben, auseinandergesetzt. In dieser These 3 steht, dass Supervision schon immer die Beratungsform ist, die dem Verstummen in der Arbeitswelt die Kraft von Resonanzräumen entgegensetzt, in denen Zuversicht und eine Verständigung auf ein realistisches Maß von Verantwortung entstehen kann. Was uns aufgefallen ist oder was wir diskutiert haben, ist, dass Supervision in diesem Kontext nicht als Feigenblatt benutzt werden darf, dass keine Alibi-Funktion entstehen darf, nach dem Motto, wir geben euch mal Supervision und danach ist wieder alles gut. Sondern im Gegenteil, Supervision kann einen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeitenden ihre Sprache wiederfinden und dann wurde noch diskutiert, ihre Sprache überhaupt mal mit sich selbst, mit Kollegen, aber auch in Richtung auf die jeweilige Geschäftsleitung. Also so ein Effekt von Ertüchtigung, Ermächtigung von okay.
Also das ist das, was Sie von Ihrem Tisch wiedergeben können aus dem, was dort diskutiert wurde. Okay, gut. Ja, ich schaue nochmal weiter in die Runde. Wo gibt es noch Resonanzen?
Ja, wenn sich da niemand jetzt gleich meldet, sage ich dazu kurz was.
Ja, bitte.
Das gefällt mir ganz gut. Weil es gibt so in den letzten 10 Jahren in den Gewerkschaften immer mehr sozusagen den Versuch zu sagen, wie können wir Beschäftigte partizipativ einbeziehen. Das ist in den Gewerkschaften aber schwierig, also weil gerade die IG Metall, die sich jetzt als Beteiligungsgewerkschaft verstehen will, letztlich ja doch eine sehr zentralistische Organisation ist, wo vieles sozusagen vom Vorstand nach unten läuft, sodass die Frage, wie kriegt so eine Gewerkschaft eigentlich sozusagen Partizipation und wie kann die auch loslassen und sich auch einlassen auf etwas, was ab von der Linie ist, ist ein schwieriges Anliegen. Und ich dachte, wo gibt es eigentlich partizipative Räume heute schon in der Arbeitswelt? Und ich dachte, Supervisionen sind eigentlich partizipative Räume. Wenn sich sozusagen ein Team oder eine Abteilung zusammensetzt und die über ihre Arbeitsbedingungen und auch über ihre inhaltliche Arbeit mit einem Supervisor reden, dann ist, finde ich, genau das, was Sie gesagt haben, das ist ein Stück überhaupt mal, dass das zur Sprache kommt, dass man Stimme bekommt und wenn das zurückfließt in die Organisation, im Sinne von so einem Stück auch Organisationsentwicklung, dann gehen ja auch sozusagen tatsächlich arbeitsbezogene Innovationen aus Supervisionsprozessen manchmal aus. Sodass sozusagen, und das ist ein Feld, was ich gerne mal untersuchen würde, sozusagen, dass auf der einen Seite die Einsicht gibt, wie wichtig Partizipation ist, aber es eben auf der anderen Seite ganz viele solche partizipativen Räume schon gibt, die aber unter diesem Aspekt eigentlich gar nicht angeguckt werden. Und Sie sagten, jetzt gehe ich mal auf den ersten Tisch ein, Kooperation. Sie nannten ja schon auch eher sozusagen die üblichen verdächtigen Beratungs- und Bildungsformate. Und ich glaube, da ist für mich wäre das ein wichtiges Anliegen zu sagen, wie kann man da Kooperation machen zwischen den eher arbeitspolitischen Akteuren und den eher beratungs- und bildungsbezogenen Akteuren. Und da gibt es bisher wenig Verständigung.
Okay, gibt es weitere Resonanzen von einzelnen Tischen? Gibt es weitere Personen, wo Sie sagen können, bei uns am Tisch, dem Gespräch könnte man folgende Überschrift geben? Gibt es denn noch Fragen an den Vortragenden, Herrn Titel? Was machen wir mit, wenn die Resonanz klein wird?
Resonanzen werden wir lieber als Fragen.
Okay. Ja, eben. Ja, was gibt es da für Resonanzen? Also wer sind ihm lieber als Fragen, hat er gesagt. Hier gibt es, Astrid, hier gibt's eine Wortmeldung. Okay.
Ich wollte nicht auf Resonanz raus. Ich hatte tatsächlich die Frage in der Runde auch gestellt, ob tatsächlich hier am Tisch jemand arbeitet mit dem DGB-Index. Ich bin freiberuflicher Supervisor, habe aber auch noch eine feste Anstellung bei der Lufthansa und habe mich einfach gefragt, also ich werde demnächst auch losrennen in der Abteilung und fragen gehen, nutzt ihr das für die Mitarbeiterbefragung? Also weil die Themen, die Sie da erwähnt haben, die Übersichten, und würde sich dafür wunderbar eignen. Und dieser große Laden, wo ich für tätig bin, hat ja viele Veränderungen angestoßen, wo ich denke, so die ganzen OE-Kriterien sind prima erfüllt. Das müsste sich eigentlich irgendwie ergänzen, aber ich habe diesen Begriff vorher da noch nie gehört. So, und ob INQA oder DGB-Index ist egal. Meine Frage wäre noch an der Stelle, hat der eine Akzeptanz bei Arbeitgebern? Wissen Sie das? Weil ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Weil ne, Gewerkschaft riecht immer nach irgendwas anderem vielleicht, manchmal. Aber man könnte ja hinhören. Und eins hatten wir noch, einen Aspekt, aus der Runde ist mir gerade eingefallen, wir haben uns irgendwie über den Aspekt Gesundheit, also der Arbeitgeber hat in Österreich zumindest die Pflicht, irgendwie alle 2 Jahre, in Deutschland glaube ich auch mit Arbeitssicherheit vermutlich, über diesen Weg, dass man da rein muss, weil der, obwohl der Arbeitgeber es vielleicht nicht möchte, aber das wäre ein Weg, da reinzukommen. Also war hier zumindest ein Thema und ich finde diese Idee klug.
Wollen Sie gleich antworten? Okay.
Ich stimme da einfach zu.
Sie haben es gehört.
Bei uns am Tisch war das Thema Ermächtigung, Selbstermächtigung. Und wie, welcher Beitrag aus der supervisorischen Arbeit dafür geleistet werden kann, aber auch welchen Auftrag, Aufklärungsauftrag hat unter Umständen die Supervision der Gesellschaft gegenüber. Und dann noch eine Frage so dazu, was sind denn eigentlich Ihre Empfehlungen an die Supervisoren? Ich habe die Thesen kurz durchgeschaut und da kam bei der letzten wohl raus, Werteregeln aufzunehmen, aber das, also in Richtung Werteregeln zu gehen, aber das kann ja wohl nicht alles sein.
Aber es ist auch nicht ganz wenig. Ja, aber also es war jetzt, glaube ich, nicht mein Anliegen, da Vorschläge oder Aufträge für die Supervision zu formulieren. Aber es gibt ein bisschen mehr, finde ich. Ich finde, mein Hauptbegriff ist eigentlich der des Bündnisses. Ich glaube, dass es verschiedene Akteure gibt, die je in ihren Räumen, Diskursräumen, über solche Fragen mit, also auch praktisch was machen, dass die aber nicht miteinander reden. Und das wäre, wie ich wiederhole mich jetzt schon, sozusagen die Akteure des arbeitspolitischen Feldes, also Betriebsräte, Personalräte, Gewerkschaften auch, und das ist der Beratungsbereich. Und ich glaube, dass es auch wichtig wäre, auf einer eher politischen Ebene Bündnisse zu machen, also zu sagen, wenn es um neue Gesetzgebung zu fahren. Und dafür ist der Gesundheitsbereich natürlich vorbildlich. Ich glaube auch, dass die Frage guter Arbeit im Moment wesentlich in dem Kontext von Gefährdungsanalysen psychischer Belastungen in ganz vielen Betrieben angegangen wird. Da gibt es das ja. Da gibt es dann Gesundheitszirkel, da arbeiten die verschiedenen Akteure zusammen. Das ist, glaube ich, im Moment die Haupteinflugschneise für den gesundheitspolitischen oder Gesundheitsblick auf Arbeitsbedingungen in den Unternehmen. Und,
da gab es eine Äußerung, die hieß, das wird alles nicht bezahlt.
Naja, okay. Da kenne ich mich nicht gut genug aus.
Es gibt noch eine Wortmeldung dort, genau.
Ja, das bringt mich zum alten Dreieck der Triangulierung. Wer zahlt die Supervision? Ja. Wessen Interesse ist das? Haben wir nicht da in den Vorgesprächen, in der Zielvereinbarung zur Supervision, sind wir da nicht mitten auf dem Feld der Meinungen der Arbeitgeber, des Managements und dem, was Mitarbeiter wollen? Und wie gehen wir mit sowas um? Mhm. Ist das vielleicht manchmal ein bisschen eine Schuhnummer zu groß für uns? Mhm.
Also zu dem, dass es nicht bezahlt wird, ich brauche das einen Moment, um nachzudenken. Doch, ich kenne arbeitswissenschaftliche Kollegen, die in bestimmten, auch großen Betrieben, gesundheitspolitische Projekte machen, uns als Berater bezahlt werden und gar nicht so schlecht. Also von der Lufthansa bis wohin, ich glaube nicht, dass das im Bereich ist, wo man grundsätzlich nicht bezahlt wird. Die Frage ist, ob man so einen Auftrag kriegt, ist vielleicht wirklich die Frage. Aber sozusagen, natürlich gibt es Ressourcen von den Krankenkassen, also Betriebe haben heute die Möglichkeit, auch Kosten, also relativ billig oder kostenfreie Ressourcen sich auch zu holen für dieses Thema. Aber um so ein Projekt durchzuführen, braucht es auch jemanden, der sozusagen das als Projekt in die Hand nimmt. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, sich als Berater auch genau dafür bezahlen zu lassen, ganz normal, wie für einen anderen Beratungsauftrag auch.
Okay, jetzt würde ich sagen, unsere Zeit nähert sich dem Ende. Wir hören noch 1-2 Wortmeldungen und dann gehen wir in die Pause.
Okay. Ich würde mich da gerne anschließen, nämlich auf die Frage, will ich so einen Auftrag überhaupt haben als Supervisor? Und ich gehe mal noch ein Stück weiter. Haben wir vielleicht Befürchtungen, in Kontakt zu gehen mit Personalvertretern oder Arbeitgebern? Oder ich gehe noch ein Stück weiter, haben wir möglicherweise Angst davor, uns diesen Entwicklungen zu stellen? Und halten wir deshalb an alten Bildern und Konzepten fest? Das fände ich auch nochmal eine wichtige Diskussion.
Mhm. Wollen Sie das eine Antwort haben oder wollen Sie es einfach so stehen lassen? Okay, das war ein Statement. Okay, gibt es noch eine Wortmeldung, würde gehen vor der Pause? Dann hätten Sie auch die Chance, sozusagen das letzte Wort zu haben. Oh, da gibt es gleich zwei.
Sehr gut.
Ja, die hören wir noch. Frau Judy, Sie kriegen dann das letzte Wort.
Meine Mutter hat immer gesagt, musst du immer das letzte Wort haben. Das passt
Sie haben es gleich nicht. Die Frau Judy kommt noch nach Ihnen.
Also das Erste, es war sehr erfrischend zu hören, was du da referiert hast. Und ich verstehe es auch als einen Appell, sich in solche Dilemmata hineinzuwagen. Denn die These, die mir am meisten unter die Haut gegangen ist, wie kann es zusammengehen, Humanität und Ökonomisierung? Und da ist für mich die Frage, unter dem ständigen Ökonomisierungsdruck, sind wir vielleicht manchmal in der Lage, ich denke jetzt an ganz kleine Pflegeeinrichtungen, wo ich das ständig erlebe, dass dadurch, dass es überhaupt ein Angebot gibt für Supervision, auch wenn das immer wieder unter Druck kommt, eben Leuten, die dort unter großem Druck, unter sehr prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, eine Stimme zu geben. Was ich aber erlebe, ist, dass es ganz schwierig ist, also auf der organisationalen Ebene dann tatsächlich à la longue da eingreifen zu können. Und das ist natürlich ein Anspruch, den wir als kritische Supervisoren auch haben, aber halt sehr begrenzt in den Möglichkeiten sind. Und zur These 5, da denke ich noch gar nicht an Bündnisse mit anderen, Betriebsräten, Arbeitsmedizinern etc. etc., sondern die These 5 ist schon eine große Herausforderung, wenn ich an die Triangulierung des Vertrags zwischen dem Auftraggeber, den Betroffenen und mir sehe. Und dass ich auch zunehmend mehr den Mut habe, auch Aufträge zurückzugeben. Aber weil ich es mir leisten kann. Das ist das, das ist das große Problem. Oft unter dem Kollegen im Markt stehen, dass sie sagen, ich kann mir es nicht leisten. Ja. Diesen Auftrag und 100% gute Arbeit zu machen.
Okay. Ich würde das grenzt an das Thema an, also ob auch Supervisoren gut bezahlte, sichere Arbeit haben.
Ich finde das sehr schön, freut mich auch, dass du das so gesagt hast. Ich würde gerne eine Ergänzung machen. Ich glaube, das Spannungsfeld zwischen Humanität und Ökonomisierung wird schon lange diskutiert. Und das Interessante an der guten Arbeit ist, dass dieses dritte, auch von der DGSV ja sehr stark genannte Kriterium der Güte, also das ist für mich das zentrale Dreieck, was es zu balancieren gibt. Zu sagen, wie kriegen wir humane Arbeitsbedingungen unter sozusagen Bedingungen der Ökonomisierung, die man nicht einfach ausblenden kann und die, und das war ja, wollte ich ja schon auch zeigen, sozusagen durchaus auch eine vielschichtige Geschichte ist, mit Bezug auf sowas wie qualitativ gute Arbeit. Also das ist sozusagen die Frage des guten Arbeitens, um mit Zenit oder Rosa auch sozusagen in ihrer Stofflichkeit und Materialität, dass das in diese Diskussion noch dazukommt. Also dass man versucht, in diesem auch triadisch, in diesem Dreiecksverhältnis zu denken. Das ist, glaube ich, meine innere Mitteilung gewesen.
Okay. Ich hoffe, bitte Sie um einen kleinen Moment Geduld, auch wenn wir schon 2 Minuten über die Pause sind. Ich hatte versprochen, dass Sie noch zum Wort kommen.
Ja, ich möchte Ihnen vor allem für eine Erkenntnis danken, die ich aus dem Vortrag gezogen habe, nämlich diejenige, wie leicht uns Diskurse, die sich im Endeffekt in einem paternalistischen Modell dort landen, wie oft und leicht uns die ins Boxhorn jagen und dort irren wir dann herum. Was meine ich damit? Ich möchte es an einem Beispiel erläutern. Ein Vorgesetzter, der die österreichischen neuen Vorgaben zur Erhaltung der psychischen Gesundheit seiner Mitarbeiter zu erfüllen hat, dadurch unter enormen Stress gerät, und das ist ein reales Beispiel, das ich jetzt bringe, was sich nicht wirklich gut auf seine Beziehung zu den Mitarbeitenden auswirkt. Mit anderen Worten, die Phänomene, die Sie beschreiben für Mitarbeitende, ziehen sich sozusagen quer durch die Hierarchieebene, und der Arbeitgeber, der die Fürsorgepflicht hat, ist so schwer auszumachen. Weil im Endeffekt hat man es mit konkreten Akteuren zu tun, die in einer ganz ähnlichen Weise betroffen sind von Systemlogiken, von denen alle glauben, dass sie so nicht anders sein könnten. Und die Erkenntnis, die nehme ich mir mit.
Vielen Dank.
Danke.
Dann ist bisher alles gesagt. Herzlichen Dank, Herr Titel. Ihnen auch vielen Dank. Jetzt ist Pause bis 15:45. Ist das richtig? 15:45. Bitte Sie pünktlich nachher wiederzukommen, damit wir Herrn Wimmer zuhören können. Schöne Pause.